Ja, ich freue mich, dass Kurt heute das Wort an uns richten wird. Wir dürfen eine Predigt hören und er hat die Predigt mit folgendem Titel überschrieben: Gnade rüstet zu, Gutes tun und Bewährung durch Leiden. Und den Text werde ich vorlesen. Er steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Vers 8 bis 22. Es ist ein längerer Text und ich versuche es auch langsam zu lesen, dass wir wirklich nachkommen, was da alles steht. Wer mitlesen will, darf gerne die Bibel aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 3, ab Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem, und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündete, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmal zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen.
Wir wollen heute weiterfahren mit der Serie über den Petrusbrief. Gnade ist ja das Hauptthema dieses Briefes. Die letzten Male haben wir insbesondere die Unterordnung des Christen im Alltag betrachtet. Wir haben einerseits gesehen unter dem Staat, beim Arbeitgeber, wie das in der Familie sein soll. Und das Vorbild der Unterordnung ist immer Jesus Christus, der sich untergeordnet hat seinem Vater voll und ganz. Die Überschrift heute lautet: Gnade rüstet zu, Gutes tun und Bewährung durch Leiden. Die Gnade, deren wir teilhaftig geworden sind, rüstet uns zu. Es ist der Geist Gottes, der uns umgestaltet, unseren Sinn erneuert und damit zurüstet. Er rüstet uns zu, nicht mehr so zu handeln, wie die Gottlosen handeln, sondern unser Leben nach Gottes Maßstäben auszurichten. Wir kommen nun in Vers 8 und 9 zu einem endlich, da heißt endlich aber seid gleichgesinnt. Das heißt, es macht den Abschluss zur Unterordnung. Bevor ab Vers 10 ein Denn kommt, das uns Auswirkungen unseres Handelns aufzeigt, und zwar dann wieder allgemein. Ich lese nochmals 8 und 9. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Petrus weist uns hier auf unser Verhalten unter den Geschwistern hin. Es ist gewissermaßen auch eine Art Unterordnung. Respekt, Anstand in den Begegnungen untereinander sind gefordert. Wenn es heißt, wir sollen nicht Scheltwort mit Scheltwort vergelten, ist eben das gefordert, Respekt und Anstand. Vergebung und Nachsicht sind gefordert, wenn wir nicht Böses mit Bösem vergelten wollen. Böses kann auch unser innerer Groll sein, der ein Segnen unseres Bruders oder unserer Schwester verhindert. Segnen heißt hier in diesem Kontext, dass wir nur Gutes, nur das Beste für unsere Geschwister wünschen und auch dahingehend beten. Das ist den anderen höher achten als uns selbst. Wie können wir das? Vers 8 gibt uns hier eine Hilfestellung. Es heißt hier gleichgesinnt. Gleichgesinnt mit was? Mit uns? Nein, mit Jesus Christus. Unser Sinn soll auf Jesus Christus gerichtet sein. Wir sollen ihn anschauen, was er getan hat, wie er gehandelt hat. Mitleidig, wie Jesus Christus die Not der Menschen gesehen hat und ihnen beigestanden ist, so sollen auch wir handeln. Voll brüderlicher Liebe, alle Geschwister sind Kinder Gottes und von ihm geliebt. Das sollte eigentlich genügen, dass wir den Geschwistern gegenüber in Liebe begegnen. Barmherzig, wenn wir uns unserer Sünden und Schwachheiten bewusst sind, werden wir mit unseren Geschwistern barmherzig sein, weil wir von unserem Herrn viel größere Barmherzigkeit empfangen haben. Demütig. Demut macht fähig, etwas auszuhalten, einzustecken, ohne mit gleicher Münze zurückzuschlagen. Wer hilft uns bei all dem? Der Geist Gottes zeigt uns die Gnade, welche wir durch Jesus Christus empfangen durften, und rüstet uns zu, immer mehr und immer öfter so zu handeln, wie es unser geliebter Herr Jesus getan hat. Lassen wir den Mut aber nicht sinken, wenn wir fallen, wenn wir vielleicht anders reagieren. Bitten wir unseren Herrn um Vergebung und gehen danach zu unserem Bruder oder zu unserer Schwester hin und bitten auch sie um Vergebung. Es sollen keine bitteren Wurzeln entstehen. Also handeln wir doch so, wie der Herr es möchte. Damit ist der Teil der Unterordnung der Geschwister untereinander abgeschlossen. Wir kommen zu Vers 10 bis 12. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist gegen die, welche Böses tun. Die gelesenen Verse 10 bis 12 entsprechen einer alttestamentlichen Stelle, und zwar Psalm 34, die Verse 13 bis 17, können wir eigentlich fast das Gleiche nachlesen. Sie bringen uns einen neuen Gedanken, einen Rat an uns alle, die das Leben lieben und gute Tage sehen wollen. Wer von uns will denn nicht gute Tage sehen? Wir alle doch. Dazu sind aber gemäß Text vier Dinge erforderlich. Erstens, Zunge und Lippen vom Bösen zurückhalten. Zweitens, sich vom Bösen abwenden. Drittens, Gutes tun. Viertens, Frieden suchen und ihm nachjagen. Zum ersten Punkt, Zunge und Lippen vom Bösen zurückhalten. Hier gibt es in Sprüche 4,24 noch ein Wort, ein Vers, der das noch genauer ausdrückt. Da heißt es zum Beispiel, lasst weichen von dir die Falschheit deines Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Hier ist nicht nur von Zurückhalten die Rede, wie in unserem Text, sondern von Weichen und Entfernen. Der Christ soll nach diesem streben, also dass er das aus seinem Wesen, aus das, was rauskommt, dass er das entfernt, dass er das wegtut. Aber das ist natürlich nur mit Gottes Hilfe möglich. Wir selber aus uns können das nicht tun. Böse Worte richten großen Schaden an. Was glaubt ihr, bei wem? Beim Redenden einerseits, aber auch beim Hörenden. Also beide sind involviert. Bei beiden gibt es einen Schaden. Und wenn wir das unter Geschwistern machen, dann wird das Vertrauen und die Freundschaft, die werden angekratzt. Oder die gehen sogar in Brüche. Deshalb sollte jeder vor dem Reden überlegen, was er sagt und wie er es sagt. Wenn jemand Böses über andere redet, wenn das einmal sein sollte, und das kann gut der Fall sein, dann sollten die anderen oder die Hörenden sofort ihre Ohren verschließen. Denn wenn niemand zuhört, dann können böse Worte auch keinen weiteren Schaden mehr anrichten. Wenn wir den Punkt 2 und 3 anschauen, sich vom Bösen abwenden, Gutes tun, dann erklärt Paulus in Römer 12, 21 das so: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das Böse sollen wir durch Gutes ersetzen. wenn wir nur bedacht sind, das Böse zu lassen, ich lasse das Böse, dann konzentrieren wir uns auf das Böse. Wenn wir aber das Böse durch Gutes ersetzen, dann beschäftigen wir uns mit dem Guten. Ein Beispiel: Ich würde einen Bruder in der Gemeinde nur darauf achten, was tut er falsch, was macht er falsch. Dann sind meine Gedankengänge und all das sind auf das Böse gerichtet, auf das, was macht er falsch. Achte ich aber entgegen diesen Gedanken, die dann böse werden, darauf, was der Bruder in Gottes Augen ist und was er gut macht, dann sammle ich gute Gedanken. Behalten wir doch nur das Gute, dann fühlen wir uns wohler und auch der Bruder oder die Schwester. Viertens, Frieden suchen und ihm nachjagen. Wenn wir den Punkt 2 und 3 beherzigen, oder 3 vor allem, das Gute beachten, dann werden wir automatisch den Frieden suchen. Wenn wir Gutes tun statt Böses, werden wir den Frieden in unseren Herzen spüren und, wie Petrus es ausdrückt, ihm nachjagen. Denn dadurch wird unser Leben liebenswerter und unsere Tage besser. Also wenn wir am Anfang gelesen haben, im Vers 10, gute Tage sehen, dann hat es einen Einfluss. Unsere Tage werden besser, wenn wir im Reinen sind, wenn wir im Guten sind, wenn unsere Gedanken gut sind. Dies vor allem auch deshalb gemäß Vers 12, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten gerichtet sind und seine Ohren auf ihr Flehen. Was für eine Zusage in all dem Bösen, das wir da und dort erdulden müssen. Der Herr achtet auf uns, er sieht und hört uns. Das lesen wir auch zum Beispiel Psalm 116, 1 und 2. Und der Herr wird zur gegebenen Zeit eingreifen. Wie tröstlich ist das doch für unsere Herzen und für unsere Seelen. Dagegen ist das Angesicht des Herrn gegen die, welche Böses tun. Da könnten wir auch 3. Mose 20,3 nachlesen. Und das ist eine Warnung. Eine Warnung an uns. Denn wenn wir Böses mit Bösem vergelten, dann steht uns Gott selbst entgegen. Also Gott selbst steht uns dann entgegen. Wer kann dann für uns sein? Wir wollen doch, dass Gott auf unserer Seite ist. Gott auf unserer Seite wissen und mit Paulus sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Römer 8, 31. Wir lesen weiter, Vers 13 bis 17. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleugnen, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. In 1. Petrus 2, 19 und 20, Vers 19 und 20, ging es vor allem um das ungerechtfertigte Leiden unter dem Arbeitgeber. Hier geht es allgemein um das Leiden um der Gerechtigkeit willen, weil der Christ Gutes tut, das heißt, sich an die Maßstäbe Gottes hält, erfährt er Ablehnung, Leiden. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich, lesen wir in Johannes 2,17 von Jesus Christus. Als Christen sind wir Eiferer des Guten, weil wir in den Fußstapfen Christi wandeln. Wer wird uns Böses tun, wird hier gefragt. Böses im Sinne, dass uns das Erbteil streitig gemacht wird, wird uns nicht widerfahren. Denn gemäß 1. Petrus 1,4, den wir vorhin, also schon länger vorher behandelt haben, sind wir wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweslichen Erbteil, das uns in den Himmeln aufbewahrt ist. Und wer bewahrt es auf, haben wir damals gehört, Gott selbst. Also es ist an einem sicheren Ort aufbewahrt, das Erbteil von uns. Böses im Sinne, dass wir um der Gerechtigkeit willen leiden sollen, also für Gutes tun oder sich an die Maßstäbe Gottes handeln, kann uns aber sehr wohl widerfahren. In Vers 14 wird ein Bezug zur Seligpreisung hergestellt, die wir in Matthäus 5, 9 bis 11 lesen. Da lesen wir, glückselig die Friedensstifter, also kommt auch wieder Frieden vor, denn sie werden Söhne Gottes heißen, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch reden gegen euch um meinetwillen. Das heißt, es geht immer darum, dass wir um Jesu willen leiden, dass wir wegen dem Halten der Maßstäbe Gottes leiden, weil wir darum leiden, weil wir uns zu Gott stellen, zu Jesus Christus stellen. Sehen wir die Parallelen zum heutigen Text. Leiden wird somit um der Gerechtigkeit willen. Leiden wir somit um der Gerechtigkeit willen, weil wir Gutes tun, sind wir glückselig. Wie in den Seligpreisungen von unserem Herrn Jesus gepredigt, gehört zur Nachfolge das Leiden um Christi willen. Dieses Leiden fällt uns sicher nicht einfach. Es fällt uns schwer, ist ohne Gottes Hilfe gar unmöglich auszuhalten. Gott hilft uns, dies zu erdulden. Wenn wir auf Jesus Christus sehen, auf seine Gnade an uns, dann werden wir dazu zugerüstet. Fürchtet euch aber nicht ihren Schrecken, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Heißt für uns, dass wir nicht das, was die Ungläubigen fürchten, fürchten sollen. Wovor haben die Ungläubigen Angst? Zum Beispiel um ihre Güter, um ihre Gesundheit, um ihre Ehre und vieles mehr. Das ist das, was sie beschäftigt. Da haben sie Angst, das irgendwie zu verlieren. Aber das soll nicht unser Schrecken sein, weil wir wissen, dass wir ein ewiges Erbteil haben. Wir haben eine Zukunft, die ist schön. Wir haben eine Zukunft, die ist wunderbar. Diese Angst der Ungläubigen sollte uns nicht bestimmen, sondern wir sollen uns an Jesus Christus halten und von ihm alles erwarten. Wenn wir unser Herz ganz Christus weihen, ist Christus in unserem Herzen heilig. Unser Herz ist abgesondert für Christus und gehört dann ungeteilt ihm. Damit sind wir durch die Gnade Christi zugerüstet, sanftmütig und respektvoll jedem, der es verlangt, Rechenschaft über die Hoffnung in uns abzulegen. Welche Hoffnung? Kapitel 1, Vers 3. Der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das Erbteil steht uns bereit. Wir hoffen darauf, weil wir es jetzt noch nicht sehen. Aber wir werden es sehen, weil Gott uns das Erbteil zugesagt hat. Jedem Rechenschaft geben, der es verlangt. Was heißt das? Die Menschen werden durch unser gottesfürchtiges Leben angesprochen. Und das kann zu Gesprächen führen. Wenn das sich ermöglicht, dann sind wir aufgefordert, von der Hoffnung, die in uns ist, unserem Glauben Zeugnis abzulegen. Das ist ein Auftrag hier. Jedem, der Rechenschaft fordert, von der Hoffnung sollen wir das bezeugen. Und habt ein gutes Gewissen. Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, 16, darum übe ich mich auch alle Zeit ein Gewissen, ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Das ist gutes Gewissen. In 1. Petrus Kapitel 2, 19 lasen wir auch bereits vom Gewissen. Was ist ein gutes Gewissen? Wenn unser Gewissen von Gottes Maßstäben geprägt ist und keine menschlichen Meinungen, dass dieses Gewissen verunreinigen, dann können wir beurteilen, ob wir tatsächlich im Willen Gottes stehen, ob wir den Willen Gottes beachten und tun. Aus Gottes Sicht haben wir dann ein gutes Gewissen, wenn wir das tun, was er möchte. Und was ist, wenn wir gegen Gottes Maßstäbe handeln? Dann fühlen wir uns schlecht und spüren ein schlechtes Gewissen. Ein Gewissen, das uns auf die Übertretung hinweist. Und hier hilft Bekennen, umkehren und das tun, was Gott will. Dann kehrt das gute Gewissen zurück. Paulus übte sich darin, heißt es. Paulus übte sich darin. Das heißt nicht, ich hatte es schon, ich konnte es, oder? Dieser Gottesmann, Paulus, übte sich darin. Ich denke, auch wir tun gut daran, dies zu üben. Ein gutes Gewissen, das in Abhängigkeit von Gott ist, schenkt uns auch Sicherheit. Wir werden nicht dauernd angeklagt. Also wenn das Gewissen die Maßstäbe Gottes in sich hat, dann sehen wir, was ist gut, was ist falsch und können reagieren. Wenn wir natürlich unsere eigenen Wünsche und Gedanken noch darin haben, dann können wir ein sogenanntes schlechtes Gewissen noch haben für einen Haufen andere Sachen, die aber eigentlich hier gar nicht relevant sind. Aber das Gewissen klagt uns an, wenn wir gewisse Sachen, wenn unser Gewissen so geprägt ist, dass uns irgendetwas stört, dann klagt es uns an. Aber wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dass wir unser Gewissen auch erneuern, reinigen lassen müssen, dass es nur noch die Maßstäbe Gottes dieses Gewissen beeinflussen. Und dadurch wir auch sehen, ist es wirklich gut, ist es falsch. Und wenn wir etwas falsch machen, dann ist es klar, dass wir das bekennen. Dass wir das bekennen und umkehren und das Gute tun. Der Ankläger, der Teufel, will das natürlich verhindern. Er will, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Je mehr er uns anklagen, weismachen kann, durch unser Gewissen, umso mehr beschäftigen wir uns mit uns und wir haben gar keine Zeit mehr, gegen außen zu wirken und das umzusetzen, was Gott eigentlich möchte. Die Gnade, die wir erfahren haben, rüstet uns aber aus, mit Hilfe des Heiligen Geistes richtig zu reagieren. Auch wenn unser beflecktes Gewissen etwas anderes vorgibt, lassen wir die üblen Nachreden über uns ergehen, im Wissen darum, dass auch unser Herr diese über sich ergehen ließ und seinen Mund nicht aufmachte. Es ist besser, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun, heißt es ja bei uns im Text. Bereits im Kapitel 1,7 haben wir gelesen, dass dieses Leiden, also dieses Leiden um der Gerechtigkeit willen, Bewährung bewirkt. Paulus schreibt in Römer 5, 4 bis 5, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, das schreibt er. Damit wissen wir, dass durch die Leiden um Christi willen unser Glaube an Gott gestärkt wird und unsere Hoffnung auf das Erbteil zunimmt. Und wir eindringlicher rufen werden, komm, Herr Jesus, Offenbarung 22,20. Vers 18, denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Petrus begründet mit diesem Vers das Leiden für Gutes tun. Unser Herr Jesus hat ja für Gutes tun gelitten und nicht für Böses tun. Für Gutes tun hat er gelitten. Wir sehen, dass Gott Leiden gebraucht, um Gutes hervorzubringen. Jesus Christus hat letztlich gelitten für unsere Sünden. Er ist gestorben als Unschuldiger für uns, die Schuldigen. Wir lesen, was lesen wir hier? Damit er uns zu Gott führe, haben wir gelesen. Ist es nicht gewaltig? Das Leiden Jesu führt uns zu Gott. Das Leiden Jesu führt uns zu Gott. Macht den Weg frei, durch Glauben an den Sohn Gottes, Gott zu begegnen, Gott zu begegnen. Die Predigt, die hier zugrunde liegt, ist die Botschaft vom Kreuz. Diese Botschaft ruft den Menschen, sich als ungerecht anzuerkennen und Jesus Christus als gerecht. Diese Botschaft ruft zur Umkehr von bösen Wegen und zur Hinwendung zu Jesus Christus und damit in seine Nachfolge. In Kapitel 2 schrieb Petrus, vom heiligen Priestertum. Ja, Ziel der Erlösung ist Priesterdienst vor Gott. Und unser ist Priesterdienst vor Gott, unser Zeugnis für Gott in dieser Welt und schließlich auch den Dienst an den Geschwistern untereinander. All unsere Kraft und all unser Bemühen soll Gott allein gelten. Jesus Christus wurde zwar getötet, aber der Geist hat ihn wieder lebendig gemacht. Römer 8,11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Was für ein Wort der Ermutigung an uns! Der Geist Gottes hat uns lebendig gemacht, da wir aus dem Geist geboren sind, gemäß Johannes 3,5. Jetzt bringt in den nachfolgenden Versen Petrus alttestamentliche Beispiele. Er bringt das Beispiel der Arche Noah als Illustration des bisher Gesagten. Was glaubt ihr, was musste Noah dazumal? Sicherlich auch leiden um Gottes Willen. Gott hat ihm ja aufgetragen, die Arche zu bauen. Das war sicher mit Gelächter und so weiter verbunden, mit Spott. Und das war auch ein Leiden, das Noah tragen musste, weil er Gott gehorchte. Gehorsam brachte auch Noah Leiden. Vers 19 und 20. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Wenn wir Vers 19 so hören, stellen sich verschiedene Fragen. In diesem heißt hier, das ist der in Vers 18 erwähnte Geist Gottes. Ist er, das ist Jesus Christus, hingegangen und hat gepredigt? Jesus Christus hat durch den Geist Gottes gepredigt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie das passiert ist. Im 1. Petrus 10,11 schreibt ja der Petrus bereits, dass die Propheten gepredigt haben durch den Geist Gottes. Und in 2. Petrus 2,5 lesen wir, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Also wir sehen, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, weil in den Propheten auch der Geist wohnte, so wohnte auch in dem Noah der Geist Gottes. Und somit hat Jesus durch seinen Geist, durch Noah, indem dass er in Noah war, durch Noah gepredigt. Noah hat getrieben vom Heiligen Geist gepredigt. Wir können uns vielleicht fragen, im Deutschen ist die Verbform, wenn ich auch mal von Verbformen reden darf, ist relativ schwierig von der Übersetzung. Ich habe da gesehen, die vielleicht des Französischen kundig sind, da heißt es par l'esprit, par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison. Das heißt, die Verbform im Französischen widerspiegelt eigentlich das, es ist eine abgeschlossene Vergangenheit und nicht ein einzelner Punkt, sondern eine länger währende Angelegenheit. Und das stimmt auch mit unserem Text überein. Wenn wir damals zurückgehen, also Petrus schreibt ja in dieser Zeit, Noah lebte da, also es ist etwas in der Vergangenheit. Und es ist in der Vergangenheit abgeschlossen, aber in der Vergangenheit hatte es eine Dauer, wo diese Predigt, wo dieses Predigen war. Und das will eigentlich das hier aussagen. Im Deutschen kann das nicht richtig übersetzt werden, ohne dass es vielleicht zu holprig werden würde oder wir es nicht mehr verstehen. Aber es ist einfach etwas Abgeschlossenes in der Vergangenheit, das aber über eine längere Zeit stattgefunden hat. Und deshalb sehen wir hingegangen und hat gepredigt, es ist etwas Abgeschlossenes dazumal, dass Noah war der Prediger der Gerechtigkeit und das konnte er nur mit Hilfe des Heiligen Geistes tun. Und dieser Geist, der Christ, den Christi auferweckt hat, der hat auch geredet. Und dann heißt es ja da, Geistern im Gefängnis. Wieso heißt es nicht den Seelen? Oder wenn ihr die gelebt, wenn die ja jetzt noch leben würden, jetzt wo Petrus lebt, wenn die jetzt noch leben würden, dann müsste er schreiben, er hat den Seelen gepredigt. Aber diese Seelen, die dazu mal lebten und nicht gehorchten, die starben und wurden zu Geistern. Der Geist, der wird ja dann aufbewahrt. Und das ist eigentlich das, was hier passiert. Die Geistern im Gefängnis, das sind die dazumaligen Seelen, die im Ungehorsam gestorben sind. Die wurden dann, also bildlich gesprochen, im Gefängnis platziert, aufbewahrt für das Endgericht. Darum heißt es Gefängnis. Also die sind im Gefängnis, die können da nicht mehr weichen. Von den Gläubigen wird nie geredet, dass sie im Gefängnis sind. Aber hier wird von denen Geistern wird geredet, sie sind im Gefängnis. Sie sind im Gefängnis aufbewahrt, wo sie auf das Gericht warten. Und wieso warten sie auf das Gericht? Weil sie Gott nicht gehorsam waren und Gottes Botschaft durch Noah nicht geglaubt haben. Gerettet. Wer wurde gerettet? Wir lesen dazu Hebräer 11,7. Durch Glauben bereitete Noah also eine göttliche Weisung über das, was er noch nicht zu sehen, das noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Gott war langmütig. Das Gericht brach nicht einfach so sofort über die Menschen herein. Wenn wir das lesen dazumal, dann könnten wir denken, oh, das ist ja schnell gegangen. Nein, der Bau der Arche dauerte rund 120 Jahre nach 1. Mose 6,3. Also das heißt, Zeit genug für die Predigt Noahs an die Leute, dass die im Gehorsam und im Glauben reagieren konnten. Glauben hat die 8 Seelen durchs Wasser hindurch gerettet. Das Beispiel Noahs soll eine Warnung für den Ungehorsam sein und ein Ansporn zum Gehorsam für uns alle. Die empfangene Gnade rüstet uns zu, Gott zu dienen und ihm gehorsam zu sein. Vers 21. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Was errettet? Wenn wir uns fragen, was errettet uns, dann würde jeder von uns sagen, ganz klar, es ist Jesus Christus und das stimmt. So wie die Arche dazumal die Gehorsamen errettete, errettet Jesus Christus auch heute die Gehorsamen. Gehorsam ist, wenn man sich Jesus zuwendet, wenn man seine Sünden bekennt, wenn man zu ihm kommt und sagt, ich bin unfähig, ich brauche dich, ich möchte in deine Nachfolge treten. Das ist Gehorsam. Gott fordert uns auf, umzukehren, Jesus Christus anzunehmen. Eine Annahme, ein Ja-Sagen in irgendwelcher Form ist ein Gehorsamsakt. Und deshalb rettet Jesus Christus die Gehorsamen. Hier wird von Taufe geredet. Die Taufe ist nicht das Ablegen der Unreinheit des Fleisches, also das Ablegen von Sünden, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Wir haben ja das gute Gewissen oben schon einmal behandelt und wir haben da gesehen, was könnte das bedeuten? Eine Bitte an Gott für ein gutes Gewissen. Für mich bedeutet das den Wunsch des Gläubigen, den Willen Gottes zu tun, seine Gebote zu halten, zu beachten und damit in die Fußstapfen Christi zu treten. Was ist das? Das ist Nachfolge. Nachfolge als Jünger und nichts anderes. Weshalb wird von Errettung gesprochen? Die Errettung geschieht durch Glaubensgehorsam und daraus resultiert automatisch der Wunsch der Nachfolge. Das ist die Taufe. Markus 16,16 drückt das so aus: Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Die Taufe folgt dem Glauben. Bei Noah war es nicht anders. Der Glaube führte Noah dazu, die Arche zu bauen. Aus Gottes Sicht wurde ja gesagt, der Glaube wurde Noah angerechnet. Das heißt, allein schon, dass er baute, wurde ihm eigentlich zum Glaubensgehorsam. Aber was musste er machen nachher? Er musste noch hineingehen, um auch körperlich zu überleben. Also das heißt, in die Nachfolge, er musste nachfolgen, er musste das tun, was der Herr nachher noch sagt, er musste reingehen. Und das ist von mir aus gesehen bildlich gesprochen, dass zuerst der Glaube kommt und nachher die Taufe. Die Taufe, ein symbolischer Gehorsamsakt, der bezeugt, dass wir dem alten Leben abgestorben sind und dem neuen Leben als leben möchten, also gottgemäß leben möchten. Und gottgemäß leben, das habe ich ja vorher ausgeführt, das gute Gewissen, das ist ja ein von Gottes Maßstäben geleitetes Gewissen. Und Paulus hat ja gesagt, er will sich bemühen, er will sich üben darin, dass das Gewissen gut ist. Und das ist dieser Wunsch. Das ist die Taufe, die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das heißt, dass wir in der Nachfolge sind, dass wir nachfolgen, dass wir das tun möchten, was Jesus Christus uns durch sein Wort gesagt hat. Und das ist für mich das, was hier steht. Darum heißt es nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Vers 22, der, das heißt Jesus Christus, ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Jesus Christus ist der Erlöser. Er ist jetzt mit Macht und Herrlichkeit ausgestattet. Alles ist ihm untertan im Himmel und auf Erden. Diesem Herrn dürfen wir gehören. Was gibt es Besseres, als ihm zu dienen? Zusammenfassung. Wenn wir den Bruder oder die Schwester höher achten als uns selbst, werden wir dementsprechend mit ihnen umgehen, nämlich liebevoll und barmherzig. Wenn wir das Leben lieben und gute Tage sehen wollen, dann handeln wir so, dass wir uns überlegen, was und wie wir etwas sagen. Wir ersetzen Böses und tun Gutes in Tat und Gedanken. Wenn wir durch unser Gutes tun, also nach Gottes Maßstäben handeln, in Leiden geraten, so dürfen wir wissen, dass unser Herr dasselbe erduldet hat. Diese Bewährung stärkt unseren Glauben an Gott. Dadurch wird auch unsere Hoffnung fester. Wenn unser Herr Jesus mit Macht und Herrlichkeit ausgestattet ist und ihm alles untertan ist, und er für uns ist, was kann dann gegen uns sein? Jesus Christus rüstet uns tagtäglich zum Dienst zu. Lasst uns ihm gern dienen. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir haben diesen Text gelesen, diesen längeren Text, und da waren so viele Sachen drin, die alle zusammengehören. Lass uns das in unseren Herzen bewegen, dass wir sehen, was du von uns möchtest. Lass uns sehen, was du uns mit diesem Wort auch sagen möchtest. Dass wir das behalten, dass wir das vor allem aber auch umsetzen in unserem Alltag. Dass wir wissen, dass du uns dabei hilfst, das macht uns froh und dankbar. Wir befehlen uns dir an, deiner Güte und Treue, deiner Barmherzigkeit. Amen.